Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich sehr, dass ich dieses Thema wieder diskutieren darf. Dieses Thema ist seit nunmehr etwa 20 Jahren aktuell. Wir haben gehört, die Carotis-Operation existiert seit 1954, die stentgestützte PTA gibt es seit den 90er Jahren, aber bereits seit den 80er Jahren des letzten Jahrtausends, muss man sagen, wurden Versuche mit der Ballonangioplastie gemacht. Sicherlich erst seit so 5 bis 8 Jahren, würde ich sagen, hat die Stent-PTA jetzt Eingang in die klinische Routine gefunden, war aber bislang eben durch valide große Studien nicht gestützt. Und eben in Abwesenheit dieser guten Studien wurde die Diskussion, ob man jetzt operieren oder stenten soll, teilweise sehr emotional, teilweise sehr angriffig geführt. Und zwar von beiden Seiten, von der Chirurgie wie auch von der Intervention. Nun, je mehr Daten jetzt vorliegen, desto weniger emotional wird diese Diskussion geführt. Und ich glaube, wir sind heute auf einem Stand, wo wir sagen können, wir können das sachlich medizinisch diskutieren zum Nutzen unserer Patienten. Und ich möchte eben versuchen, Ihnen das anhand von Evidence-Based Medicine darzustellen, das heißt anhand von vorhandenen Daten, aber auch gleich auf die Limitationen dieser evidenzbasierten Medizin hinweisen. Wenn man sich diese Pyramide der Evidence-Based Medicine anschaut, so ist in den Empfehlungen der Fachgesellschaften immer die Meta-Analyse von randomisiert kontrollierten Studien beziehungsweise eben die multizentrisch randomisiert kontrollierte Studie, das höchste medizinisch-statistische Gut, was wir zur Verfügung haben, um zu entscheiden, ob die eine oder die andere Methode für unsere Patienten besser ist. Die anderen Dinge, prospektive, retrospektive Studien, Expertenkonsensus oder Expertenmeinung, sind eben Dinge, die nicht sehr verlässlich sind. Was gibt es also an randomisierten Vergleichsstudien zwischen der Operation und der Stent-Implantation? Die erste hier verfügbare Studie ist die Sapphire-Studie, eine Studie, die im amerikanischen Raum durchgeführt wurde, wo symptomatische und asymptomatische Patienten gemixt wurden. Also sicherlich keine sehr glückliche Kombination, weil wir haben ja schon gehört, dass die symptomatischen Patienten ein sehr hohes Schlaganfallrisiko haben, während asymptomatische Patienten ein sehr niedriges Risiko haben. Man gibt das mit 1-2% pro Jahr an, also keine Hochrisikogruppe. Und in dieser Sapphire-Studie wurden die Patienten aber noch weiter subspezifiziert. Man hat nur Patienten für diese Studie ausgewählt, die ein sehr hohes chirurgisches Risiko haben, die also eine instabile Angina pectoris haben, die eine schwere Lungenerkrankung haben. Also Patienten, von denen man sagen würde, die würde man vor allem, wenn sie asymptomatisch sind, eigentlich gar nicht anrühren. Und das ist sicherlich eine der großen Schwächen dieser Studie. Mittlerweile sind die 3-Jahres-Ergebnisse dieser Studie publiziert worden, die Sie hier sehen, den Vergleich des Stent-Arms versus dem Endarterektomie-Arm. Und man sieht hier über 3 Jahre keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Also trotz aller Limitationen, die diese Studie hat, zeigt sie doch, dass der Stent im Vergleich zur Operation in der Haltbarkeit, also in der Vermeidung von Schlaganfällen bei diesen Patienten, vergleichbar war. Auch die Myokardinfarktrate war dann eben vergleichbar, sodass wir aus dieser kleinen Gruppe von Patienten, Sie sehen, knapp 300 Patienten wurden hier eingeschlossen, doch vorläufige Schlüsse ziehen können und sagen, ja, bei diesen Hochrisikopatienten war kein Unterschied zwischen Stent und Operation. Die Schlussfolgerung der Autoren war, die Stent-PTA ist nicht schlechter als die Operation, es ist aber auch nicht so, dass die Stent-PTA besser ist als die Operation. Die vermutlich wichtigste Studie, der Name ist heute schon gefallen, die wieder Operation versus Stent verglichen hat, wurde im deutschsprachigen Raum durchgeführt, ist die SPACE-Studie, Deutschland, Österreich und Schweiz. 1200 Patienten nur mit symptomatischen, hochgradigen, also über 70-prozentigen Stenosen wurden hier eingeschlossen. Die Studie wurde von einem Team von Neurologen geführt. An allen Zentren mussten immer der Neurologe, der Chirurg und der Interventionist einverstanden sein, dass der Patient in die Studie aufgenommen wurde. Und Sie sehen hier die 30-Tages-Ergebnisse, die mittlerweile schon vor 2 Jahren publiziert wurden, die eben hier bei 1200 Patienten mit 6,3 versus 6,8% neurologische Komplikationen und Tod keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen brachte. Allerdings muss man sagen, die Studie wurde vorzeitig gestoppt aus statistischen Gründen. Ziel war zu zeigen, dass beide Gruppen gleichwertig sind. Dazu muss man gewisse statistische Voraussetzungen erfüllen. Und man hat gesehen, dass diese 1200 Patienten bei Weitem nicht ausreichend sind, um diese statistische Sicherheit zu bekommen. Man hätte noch einmal über 1200 Patienten einschließen müssen. Und das Geld ist schlicht und einfach ausgegangen, um diese weiteren 1200 Patienten über weitere 4 oder 6 Jahre quasi einzuschließen und die Studie damit zu finanzieren. Also das Ergebnis ist wohl, dass hier bei 1200 Patienten kein Unterschied war, aber die Statistiker oder die Mathematiker unter Ihnen werden sagen, naja, aber 100-prozentig sicher, dass da kein Unterschied ist, das können wir aus dieser Studie immer noch nicht sagen. Was vielleicht eine wichtige und vielleicht die wichtigste Message aus der SPACE-Studie ist, ist, dass es sehr wohl Patienten gibt, für die die eine oder die andere Methode besser geeignet ist. Und wenn Sie hier vergleichen, die Bedeutung des Patientenalters, Sie sehen hier vier Kurven, entsprechend des Alters der Patienten und der Zuteilung zur Operation oder Stent. So sehen Sie in den mittleren zwei Kurven, dass bei jenen Patienten, die operiert wurde, das Patientenalter überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das heißt, es war egal, ob es ein junger oder ein alter Patient war, die Komplikationsrate war rund um die 4-5%. Und das Alter war eben unwichtig. Bei der Stent-Implantation war das nicht der Fall. Sie sehen ganz oben eine sehr hohe Komplikationsrate von Patienten, die hier das Alter von über 68 Jahren hatten. Und unten die unterste Kurve, die niedrigste Komplikationsrate überhaupt, wurde bei Patienten gefunden, die unter 68 Jahre waren und dem Stent zugeteilt wurden. Die Limitation ist hier, dass es sich um eine Post-Hoc-Analyse handelt. Also die Studie war hier nicht groß genug, um das wieder mit hundertprozentiger Sicherheit beweisen zu können. Aber es weist doch darauf hin, dass der ältere Patient bei der Stent-Implantation ein höheres Risiko hat und dass vielleicht besonders die jungen Patienten für den Stent gut geeignet sind. Das ist eigentlich im Gegenteil zu dem, was wir früher gedacht haben, wo es immer geheißen hat, ja, die alten Patienten, die haben ja ein hohes Risiko für die Operation, die müssen zum Stent gehen. Jetzt ist die Frage, wie schaut das im weiteren Verlauf aus? Sie sehen hier die Zweijahresergebnisse der SPACE-Studie und auch über 2 Jahre fand sich kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen der Stent-Behandlung und der Operation. Hier das Schlaganfall- und Todesrisiko in beiden Gruppen rund um die 9%. Jetzt ist die Frage, um noch einmal auf das Patientenalter zurückzukommen, weil das ist ja etwas, was in der Praxis wichtig ist. Wenn Sie den 80-jährigen Patienten mit der symptomatischen Karotisstenose haben, sollen wir den jetzt zur Operation oder sollen wir den zum Stent schicken? Das Alter selber ist nur ein Surrogatparameter, also weist uns nur auf darunter oder dahinter versteckt liegende Probleme hin. Und diese Probleme, die mit dem Alter einhergehen, sind die Probleme des Zugangsweges für die Karotis-Stent-Implantation. Beim Stent müssen wir in der Regel von der Leiste durch das ganze Gefäßsystem hinauf bis zum Hals vordringen, um den Stent zu platzieren. Und je mehr Gefäßerkrankung jetzt proximal, also am Zugangsweg vorhanden ist, desto höher ist natürlich das Risiko, dass bei dem Stent-Eingriff etwas schief geht. Man kann das auch beschreiben oder klassifizieren. Sie sehen das hier an dieser Einteilung des Aortenbogens. Beim älteren Patienten ist der Aortenbogen häufiger elongiert, also nicht mehr in der anatomisch normalen Variante verfügbar. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie durch so einen elongierten Aortenbogen durch müssen, dann ist es schwieriger eben, hier die verschiedenen Gerätschaften durchzubringen. Auf der anderen Seite weiß man, dass ältere Patienten eben auch häufiger Gefäßerkrankung schon in den Zugangswegen zum Beispiel in den Beckenschlagadern haben. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt hier die Geräte, die Sie zum Stenting brauchen, durch dieses Kinking, durch diese Schlingernbildung in der Beckenschlagader durchschieben müssen, dann stellt das eben ein höheres Risiko dar. Also wir wissen heute, dass es nicht das Alter für sich ist, das das Risiko zum Stent macht, sondern dass es eben die häufiger vorliegenden Komorbiditäten sind, wie eben diese Schlingernbildungen, wie eben die proximale Arteriosklerose, die eben ein höheres Risiko für die Stentimplantation bedeuten. Die Schlussfolgerungen der SPACE-Studie waren, dass man eben bei 1200 Patienten mit symptomatischen Stenosen keinen Unterschied zwischen Stent und Operation zeigen konnten, dass eben aus statistischen Gründen noch weitere Patienten hier untersucht werden müssen, bevor dieses Kapitel geschlossen werden kann. Und die vielleicht in der Praxis wichtigste Schlussfolgerung, höheres Patientenalter scheint vor allem bei der Stentimplantation eine Rolle zu spielen. Die letzte Studie, die ich Ihnen ganz kurz zeigen möchte, ist die EVA-3-Studie, weil die zeigt eben, dass auch randomisiert kontrollierte Studien ihre Probleme haben, dass man sich nicht immer auf das verlassen kann, was geschrieben steht. Auch hier wurden, diesmal in Frankreich, Patienten mit symptomatischen hochgradigen Karotisstenosen eingeschlossen und die Studie wurde vorzeitig abgebrochen, weil die Komplikationsrate im Stent-Arm extrem hoch war. Sie sehen hier die 6-Monats-Ergebnisse mit 12% Komplikationen in der Stent-Gruppe, aber nur 6% Komplikationen in der Endarterektomie-Gruppe. Also hier ganz klare Message, die Operation ist deutlich besser als der Stent. Die Frage ist aber, warum? Und wenn man sich diese Daten genauer anschaut und das Studiendesign, so muss man sagen, die Studie war konzipiert, um zu zeigen, dass die Operation besser war als der Stent. Die Interventionisten, die hier die Stent-Implantation durchgeführt waren, waren, das kann man so sagen, Anfänger. Das heißt, Interventionisten, die bisher maximal 12 oder im Mittel 12 Interventionen gemacht haben, ein großer Teil der Interventionen wurde unter Allgemeinanästhesie durchgeführt, ein Teil der Patienten mussten mehrfach gestentet werden, Die Pharmakotherapie war völlig inadäquat. Ein großer Teil der Patienten hatte kein Plavix. Die Dauer der Intervention war mit im Mittel 70 Minuten extrem lang. Heute brauchen wir für eine Stent-Implantation in der Regel maximal 30 Minuten. Also all das zeigt, dass hier keine sehr erfahrenen Interventionisten am Werk waren. Die Schlussfolgerung dieser Studie war, dass Patienten mit symptomatischer Stenose über 70% besser durch eine Operation, durch einen erfahrenen Operateur behandelt werden, als durch einen Stent, wenn der Stent durch einen unerfahrenen Interventionisten gesetzt wird. Nun, die kritischen Punkte dieser Studie und warum stelle ich auch ein bisschen evidenzbasierte Medizin hier in Frage. Sie sehen hier die Komplikationsraten der SPACE-Studie. Und wir haben vorher diese, das war die große deutsche, österreichische, Schweizer Studie, die eben gezeigt hat, die, im Schnitt die Komplikationsraten zwischen den beiden Gruppen waren sehr nah beisammenliegend. Was ist aber für den Patienten wichtig? Der Patient ist ja nicht das Produkt dieser Statistik. Der Patient erfährt eine Komplikation oder erfährt keine Komplikation. Und wenn er einer von 1% ist, der den Schlaganfall bekommt, so ist das genauso dramatisch, wie wenn er keiner von 25% ist. Und was Sie hier sehen, sind die Komplikationsraten zwischen den verschiedenen Zentren. Und Sie sehen, die blauen und die grünen Balken sind in allen Zentren relativ nah beisammen. Also innerhalb des jeweiligen Zentrums waren die Komplikationsraten zwischen den zwei Verfahren vergleichbar. Für den Patienten hat es aber im Wesentlichen keine Rolle gespielt, ob er zur, also zur Operation oder zum Stent randomisiert war. Für den Patienten war viel wichtiger, ist er in einem Zentrum gelandet, wo 10% Komplikationen waren, wie Sie hier auf der rechten Seite sehen, oder ist er in einem Zentrum gelandet, wo die Komplikationsrate unter 2% war. Das heißt, das Entscheidende für den Patienten ist nicht, ob operiert oder gestentet wird. Das Entscheidende für den Patienten ist, ob das jemand macht, ob das ein Zentrum macht, das sehr gute Erfahrungen hat und sehr niedrige Komplikationsraten, nämlich mit beiden Verfahren, oder ob er in einem Zentrum landet, das insgesamt in beiden Verfahren sehr hohe Komplikationsraten hat. Und ich möchte dann anhand einiger Fallberichte darauf hinweisen, dass eben das besonders wichtig ist, dass Chirurgie und Stent zusammenarbeiten, weil eben diese Verfahren komplementär sind und der Patient, der für das eine Verfahren gut geeignet ist, vielleicht für das andere Verfahren schlecht, beziehungsweise umgekehrt. Die Schlussfolgerung aus diesen randomisierten Studien ist, dass die Komplikationsraten zwischen den Studien eine hohe Variabilität aufweist, dass auch zwischen den Ländern Unterschiede sind, dass zwischen den Zentren Unterschiede sind und dass die Komplikationsraten eben auch zwischen den verschiedenen Patienten sehr unterschiedlich sind. Jetzt ist die Frage, sollen wir uns hier wirklich auf evidenzbasierte Medizin stützen und geben uns hier Meta-Analysen die Antwort, also eine Konglomeratanalyse praktisch dieser randomisiert kontrollierten Studien. Ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz im Überblick drei Meta-Analysen und zeige Ihnen, wozu Statistik fähig ist. Meta-Analyse heißt, alles, was an randomisierten Studien vorhanden ist, packen Sie zusammen und analysieren Sie neu. Also Sie haben keine neuen Daten, sondern machen nur eine Reanalyse von dem, was andere bereits gefunden haben. Hier sehen Sie die Daten einer ganz rezent publizierten Meta-Analyse vom Herrn Rindleb, das ist der Chefneurologe der SPACE-Studie, also sicherlich ein sehr seriöser Analyst, der in seiner Meta-Analyse schließt, der Stent ist weder sicherer noch gleich sicher als die Operation. Er empfiehlt, weitere Studien müssen gemacht werden, bevor wir das statistisch zumindest beantworten können. Dann gibt es hier die Meta-Analyse eines Chirurgen. Wie gesagt, die gleichen Daten noch einmal analysiert, natürlich in einem anderen Journal, hier zufällig in einem chirurgischen Journal publiziert. Und der Chirurg schließt aus diesen Daten, naja, der Stent hat doch ein viel höheres Risiko für die als die Operation und daher sollte die Operation nach wie vor als die Methode der Wahl angesehen werden. Gott sei Dank gibt es hier auch streitbare Kardiologen, die sich diesem Thema auch gewidmet haben. Zufällig hier in einem kardiologischen Journal, auch heuer publiziert, wieder die gleichen Daten. Und die Schlussfolgerung des Kardiologen war, es gibt überhaupt keine Unterschiede zwischen Stent und Operation. Und dann weiter, naja, der Stent ist die minimalinvasivere Methode, macht keine Narbe, also sollte man eigentlich den Stent bevorzugen. Für mich ist die Schlussfolgerung aus diesen Meta-Analysen eine sehr klare Statistics, the only science that enables different experts using the same figures to draw different conclusions. Das heißt, wie Sie es auch drehen, Sie werden eine Schlussfolgerung finden, die Ihnen passt. Jetzt möchte ich ganz kurz auf die individuellen Risikofaktoren eingehen und für Sie vielleicht die Frage beantworten, was sollen wir jetzt mit dem Patienten machen, der eine hochgradige karotide Stenose hat? Wo sollen wir ihn hinschicken? Was sind die Schlüsselfaktoren für das Komplikationsrisiko? Das erste ist sicherlich, und das zeigt die EVA3S-Studie, Übung macht den Meister. Wenn Sie Anfänger, egal ob Sie zur Operation schicken oder zur Stentimplantation schicken, wenn ein Anfänger den Eingriff macht, dann ist das Komplikationsrisiko einfach hoch. Und wir wissen das auch aus der Literatur. Wenn Sie in einem Zentrum Interventionen machen lassen, wo die Interventionisten hohe Fallzahlen haben, dann ist das Risiko gering. Wenn die Intervention oder die Operation in einem Zentrum gemacht wird, wo die Fallzahl gering ist, dann ist das Risiko hoch. Und der zweite Faktor ist die Patientenselektion. Und ich möchte Ihnen das anhand einiger angiografischer Beispiele zeigen. Sie sehen hier eine Patientin, die hat einen eben elongierten Aortenbogen, das heißt eine Veränderung des Aortenbogens, die einen Zugang in die Karotis schwieriger macht. Das ist hier das angiografische Bild dieser Karotisstenose. Sie sehen hier am Abgang der Carotis communis auch noch Calcium. Also man kann sich vorstellen, wenn man hier ein Gerät vorbeischiebt, dass man dieses Calcium vielleicht wegschieben kann und damit einen Schlaganfall verursachen könnte, noch lange bevor man mit dem Stent die Läsion selbst behandelt. Der Aortenbogen eben elongiert, den sogenannten Typ-3-Aortenbogen, und der Zugang daher für den Stent sicherlich nicht ganz einfach. Das war eine eben 84-jährige ältere Patientin mit einer symptomatischen Läsion, gehört also auf jeden Fall behandelt. Technisch kann man das sicherlich mit dem Stent machen, aber die Chirurgie ist in diesem Fall die richtige Option gewesen, weil eben die Stentimplantation aufgrund der anatomischen Voraussetzungen ein höheres Risiko hatte. Auf der anderen Seite, ebenfalls ein symptomatischer Patient, auch kein ganz einfacher Zugang, aber gleichzeitig war eine schwere KHK vorhanden. Das heißt, eine instabile Angina pectoris ist etwas, wo der Chirurg sich sicherlich nicht freut, wenn er den Patienten in den Operationssaal bekommt. In diesem Fall wurde diese symptomatische Karotisstenose behandelt, und zwar mit einer Stentimplantation. Das ist das, was wir absaugen konnten durch das Protektionsdevice. Also diese Bröckeln wären quasi ins Gehirn hinaufgeschwommen, würde hier keine Protektion verwendet werden. Und das ist eben gut gegangen. Das hier sind Fälle, die Sie auf diversen Kongressen vielleicht präsentiert bekommen, wo Ihnen der Interventionist sagt, ja, das können auch solche Fälle können Sie durch eine Stentimplantation meistern, und das ist keine Frage. Technisch ist auch das hier möglich. Allerdings aus meiner Sicht sind das Patienten, die ideal für eine Operation geeignet sind, sofern ihr internistisches Risiko das zulässt. Also nicht alles, was technisch machbar ist, ist für den Patienten auch die richtige Wahl. Auf der anderen Seite sehen Sie hier einen Patienten mit einer symptomatischen hochgradigen Läsion. Das ist eine langstreckige Läsion. Der Patient war ein sehr schwer kranker Patient, der sicherlich einer Operation nicht zugänglich gewesen wäre. Aber auch für den Stent haben wir hier ein hohes Risiko, weil die Läsion eben so lang ist. Dennoch, es war ein symptomatischer Patient, haben wir diesen Patienten mit zwei Stents sogar behandelt und konnten daher weitere Schlaganfälle verhindern. Auf der anderen Seite haben wir Läsionen, die für den Chirurgen einfach nicht zugänglich sind. Zum Beispiel ein Patient hier mit einer Karotisläsion an der Bifurkation und gleichzeitig einer Stenose am intergraniellen Teil der Karotis intern, einem Teil, der für den Chirurgen eben operativ nicht erreichbar ist. Ein Patient, der in diesem Bereich dilatiert und gestentet wurde und in diesem Bereich dilatiert wurde, das ist einseitig gemacht worden, also eine klare Indikation für das endovaskuläre Vorgehen. Nächstes Beispiel, ein Patient mit einer ausgeprägten, verkalkten Karotisstenose. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie hier mit einem Draht durch müssen und dann mit einem Ballon an diesem Kalk arbeiten, so ist das ein Grauen für jeden Interventionisten. Wenn wir so etwas sehen, und das können wir schon im Ultraschall, wie Sie gehört haben, detektieren, dann schicken wir solche Patienten natürlich zur Operation. Und schließlich Patienten, die Läsionen nicht nur im Bereich der Karotisbifurkation haben, also an einem Teil wieder, wo der Chirurg sehr gut zugehen kann, sondern gleichzeitig Läsionen am Abgang der Karotis communis, so ist das wieder etwas, was dem Chirurgen Schwierigkeiten macht, weil eben hier eine größere Freilegung notwendig wäre. Und das sind Patienten, die man mit dem Stent an beiden Segmenten sehr gut behandeln kann und daher Patienten, die wir primär für den Stent akzeptieren. Und schließlich muss man aber auch sagen, es gibt Patienten, die können weder die Chirurgen noch die Interventionisten behandeln. Wenn Sie sich diesen Aortenbogen anschauen mit extrem viel Kalk in allen hirnversorgenden Gefäßen, so können Sie sich vorstellen, wenn Sie den Patienten anrühren, egal ob mit dem Skalpell oder mit dem Stent, werden Sie was anstellen. Und diese Patienten sind sicherlich am besten dran, auch wenn sie symptomatische Läsionen haben, wenn man sie konservativ medikamentös behandelt. Einer der wichtigsten Sätze von einem sehr berühmten Vorreiter der Stentimplantation der letzten Jahre ist sicherlich, dass der größte Fehler war bei der Propagation dieser Methode, dass wir geglaubt haben, wir können alle Patienten zum Stent akzeptieren. Und die richtige Interpretation dieser Daten heute ist, dass wir eben den richtigen Patienten zur richtigen Methode zuweisen müssen. Es gibt einige heute schon sehr klare Indikationen, wo wir sagen, die Stentimplantation ist die bessere Methode. Dann nämlich, wenn sehr proximale oder sehr distale Läsionen vorliegen, wo der Chirurg schwer hinkommt. Wenn Tandemläsionen vorliegen, die eben über eine sehr lange Strecke sind, wo wieder das Clamping für den Chirurgen eine Schwierigkeit darstellt. Wenn der Patient bereits voroperiert wurde, entweder durch eine Endarterektomie oder durch eine Stentimplantation, dann ist auch in der Regel der Stent die Methode der ersten Wahl. Bei Patienten, die einen sogenannten hostilen Hals haben, das kann aufgrund der Anatomie sein, das kann aber auch daher sein, dass der Patient voroperiert im Sinne einer Neck Dissection, einer Bestrahlung oder einer Tracheotomie ist, wo wieder der Chirurg durch viel Narbengewebe durch muss, das für uns in der Regel kein Problem darstellt. Patienten, die für die Chirurgie nicht lagerbar sind, können in der Regel durch einen Stent behandelt werden. Oder eben, wenn eine schwere, nicht behandelbare Komorbidität darstellt und doch die Indikation zur Revaskularisation der Karotis gegeben ist, also beispielsweise bei schwerer KRK oder COPD, auch dann ist der Stent die Methode der Wahl. Ob bei Patienten mit kontralateralem Karotisverschluss operiert oder gestentet werden soll, das ist noch Thema von Diskussionen. Generell ist es so, dass mit einem Shunt auch solche Patienten gut operiert werden können. In vielen Zentren werden solche Patienten aber primär zum Stent zugewiesen. So dass ich zu den Schlussfolgerungen, zur Zusammenfassung kommen darf. In erfahrenen Zentren ist die Stentimplantation sicher durchführbar. Die Erfahrung ist, das Behandlungszentrum ist für den Patienten der wichtigste Risikofaktor. Und das gilt für die Operation wie auch für die Intervention. Wenn der Patient in einem erfahrenen Zentrum landet, so ist das nächstwichtige die richtige Patientenselektion, weil es eben Patienten gibt, die gut für die Operation und schlecht für den Stent geeignet sind und die sollten dann auch wirklich operiert werden und auf der anderen Seite Patienten, die gut für den Stent und schlecht für die Operation geeignet sind und die sollten dann auch gestentet werden. Und hier liegt es eben an der Größe des Interventionisten oder des Chirurgen, den Patienten dann zum Kollegen zuzuweisen und sagen, bitte mach du diesen Patienten, ich glaube meine Methode ist hier nicht die richtige. Die Schlussfolgerung oder die wichtigste Schlussfolgerung ist eben, dass Operation und Stent komplementäre und nicht kompetitive Verfahren sind. Und daher empfehlen wir auch, dass die Patienten, wenn sie sie zuweisen, dass sie sie nicht dezidiert zum Stent oder zur Operation zuweisen, sondern dass der Patient zur Revaskularisation zugewiesen wird und dass sich dann der Chirurg und der Interventionist darüber einig werden müssen, ob der Patient besser mit der einen oder der anderen Methode bedient ist. Natürlich habe ich selber gewisse Vorlieben und die sehen Sie hier am letzten Bild. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.